Tech und Rara.
Ich gucke bei Accounts immer darauf, wie viele Follower die haben und wie viel Views und wie die Engagement Rate ist, weil du es oft siehst, dass Leute viele Follower haben, weil sie vielleicht ein virales Video hatten oder so, irgendwie da Follower generiert haben. Und dann siehst du aber, dass jemand eine halbe Million Views, halbe Million Follower, aber irgendwie 5000 Views pro Video so, ne? Und das sollte natürlich nicht sein, dann stimmt irgendwas mit dem Content nicht.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich hier einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen und versuche rauszufinden, wie das Thema, mit dem sich diese Personen beschäftigen, funktioniert und euch so eine Möglichkeit zu geben und euch eine Möglichkeit zu geben, da wirklich drin einzusteigen. Und diese Woche habe ich mich mit Johanna Rüdiger unterhalten. Die ist Head of Social Media Strategy bei der Deutschen Welle und betreibt privat einen News-TikTok-Account und kennt sich sehr, sehr gut mit TikTok aus. Ihr Account ist sehr erfolgreich und sie hat, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie TikTok als Plattform funktioniert und vor allen Dingen, wie man halt journalistische Inhalte vernünftig auf TikTok bringen kann. Und ihre These ist auch so ein bisschen, dass Journalismus und die Fähigkeiten, die man im Journalismus braucht, eigentlich für TikTok sehr, sehr gut und sehr, sehr dankbar und sehr, sehr brauchbar sind. Und dass ihr das eher hilft und dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, diese Inhalte auf die Plattform zu bringen. Das war ein sehr tolles Gespräch. Ich fand Johanna super nett. Da gibt es echt ein paar ganz tolle Insights und ich glaube, da kann jeder ein bisschen was mitnehmen. Jetzt habe ich das Wort Insights benutzt. Ich mag das Wort überhaupt nicht. Ich sag's nochmal, da gibt es ein paar tolle Einsichten. Und jetzt habe ich aber genug geredet und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und herzlich willkommen Johanna Rüdiger. Schön, dass du da bist erstmal.
Hallo.
Hi, moin. Ich muss Rüdiger. Ich habe gerade fast Rüdinger so ein bisschen gesagt, weil ich beim G so ein bisschen Probleme hatte beim Aussprechen. Aber ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe es ja den Leuten im Intro gerade schon gesagt. Du bist Head of Social Media Strategy bei der Deutschen Welle. Du beschäftigst dich sehr viel mit Social Media und vor allen Dingen bist du aber auch TikTokerin. Und machst redaktionell, man könnte, also wenn man es zynisch formuliert, redaktionell wertvollen Content auf TikTok, wo Leute Informationen kriegen, wo Leute News bekommen. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, über das, was du tust und über die TikTokisierung. Das ist ein ganz, das ist so ein Medienwort irgendwie der Social Media Plattform, weil diese Art des Contents sich ja auch irgendwie zunehmend auf anderen Plattformen findet.
Genau,
sehr gut, habe ich das schon mal richtig wiedergegeben. Ja, vielleicht fangen wir so ein bisschen damit an, dass du erstmal schilderst, was du auf TikTok tust, warum du das tust, also wie du auch vielleicht so ein bisschen dazu gekommen bist. Das ist immer so ein bisschen eine Schülerzeitungsfrage, aber sie macht doch immer so ein paar Themen auf, deswegen finde ich sie ganz spannend. Vielleicht, dass wir damit erstmal reinstarten.
Genau, also angefangen mit der Deutschen Welle, Deutschlands Auslandssender. Wir senden in 32 Sprachen rund um die Welt tatsächlich und auf allen Plattformen und natürlich eben auch Social Media. Und ich bin in der Abteilung Culture Documentaries für Social Media zuständig. Das heißt, wir haben 25 Kanäle und eben alles von Instagram bis Facebook, YouTube, Twitter, was habe ich vergessen, Snapchat und dann natürlich TikTok. Und warum ich so viel über TikTok spreche, liegt natürlich auch an der, das ist schon erwähnt, TikTokisierung, dass eben alle Plattformen versuchen, TikTok nachzuahmen. Und ich habe damals vor fast 3 Jahren den ersten TikTok-Kanal der Deutschen Welle gestartet, der Berlin Fresh heißt und wo sozusagen wir ein junges Publikum hauptsächlich in den USA erreichen wollen. Und um sozusagen zu noch besser zu lernen, wie diese Plattform überhaupt funktioniert, habe ich dann meinen eigenen TikTok-Kanal gestartet, also einen privaten TikTok-Kanal, auf dem ich News mache und hatte jetzt eigentlich wirklich nur, um so Sachen auszutesten und zu lernen und die Plattform kennenzulernen und hatte gar nicht erwartet, dass der so erfolgreich wird. Und jetzt so über 2 Jahre später, es hat sich sehr verselbstständigt und ich habe eine wirklich ganz tolle und starke Community aufgebaut. Das sind eben Menschen, die sich über Deutschland informieren wollen, also deutsche News sehen wollen, aber noch in Anführungsstrichen kein Deutsch können. Also mache ich das auf Englisch. Das sind viele Geflüchtete, Migranten, aber auch internationale Studenten oder überhaupt Menschen, die in anderen Ländern sitzen, sich aber irgendwie für Deutschland interessieren oder da in Deutschland Bezug haben. Und genau, kurze Nachrichten auf Englisch, das ist sozusagen meine Nische. Und dadurch habe ich eben wahnsinnig viel gelernt, was ich dann auch für die Deutsche Welle sozusagen anwenden kann. Ich teste auch oft Themen oder Trends oder Dinge auf meinem Account. Und wenn es dann funktioniert, können wir es auch auf dem Deutsche Welle-Account machen. Insofern, da habe ich auch wahnsinnig viel, also das kann man alles gar nicht mehr so trennen, weil ich da einfach so viel immer wieder neu lerne, auch für meinen Dayjob sozusagen.
Und um die Themen so ein bisschen, also um da ein Bild für zu bekommen, ich glaube, mit so die erfolgreichsten Videos oder auch die ich jetzt zuletzt gesehen hatte, waren zum Beispiel über die, es ist nicht die Green Card für Deutschland, aber über diese Möglichkeit sozusagen, also diesen Gesetzesentwurf, dass man in Deutschland arbeiten kann.
Genau, also der Gesetzesentwurf zum Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, der jetzt gerade in den Bundestag gekommen ist und gab noch nicht die Abstimmung, aber die erste Debatte. Und das hat wahnsinnig viele Menschen interessiert. Da kriege ich auch immer jeden Tag Fragen, ja, wann geht's denn jetzt los und so. Aber auch sonst so ganz, also das typische, wir sagen ja immer, was gut funktioniert auf Social Media, TikTok, ist entweder Themen, über die Menschen jeden Tag sprechen an dem Tag sprechen, also diese Top-Trending-Themen oder eben Dinge, die dich in deinem Alltag beschäftigen und zu denen du einen klaren Bezug hast. Und das heißt zum Beispiel, war bei mir auch, letztes Mal geguckt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber irgendeine absurde Zahl wie 15 oder so Videos zum 9-Euro-Ticket gemacht im letzten Jahr und jetzt zum Deutschland-Ticket, weil sowas halt die Menschen total interessiert, weil uns das alle beschäftigt, Public Transport, wie kommen wir irgendwo hin und möglichst billiger und solche Sachen. Da habe ich furchtbar viele Videos zu gemacht und immer, als ich dann dachte, okay, jetzt ist jede Frage beantwortet, kamen nochmal neue Fragen.
Ja, okay, nee, aber genau, also das ist auf jeden Fall sehenswert und um so ein bisschen von den konkreten Inhalten erstmal wegzukommen, wenn wir uns jetzt über diese TikTokisierung, ich weiß ja, ob man das so sagt, das klingt ganz holprig, aber über die Tatsache unterhalten, dass ja, genau, TikTok kam und dann gibt's jetzt YouTube Shorts und Instagram Reels und so und das ist ja generell etwas, das gab's ja auch schon früher, also Snapchat Stories sind ja dann auch auf anderen Plattformen gelandet und die Plattformen gucken sich das so ein bisschen beieinander ab. Wie bewertest du das? Also findest du das eine gute Entwicklung in dem Sinne, dass es irgendwie dafür sorgt, dass das, was funktioniert, auf vielen Plattformen ist? Oder ist es nicht vielleicht auch, oder könnte man das nicht auch andersrum betrachten und sagen, das ist irgendwie auch doof, weil damit die einzelnen Plattformen so ein bisschen ihr jeweiliges Alleinstellungsmerkmal irgendwie verlieren?
Also ich denke ehrlich gesagt gar nicht über gut oder schlecht nach, sondern ich nehme einfach die Realität wahr und versuche, mich da anzupassen und uns als Deutsche Welle da gut aufzustellen. Mhm. Und für uns war es dann super in dem Sinne, dass wir halt so Early Adopter waren und bei TikTok so früh angefangen haben, als kaum Medienhäuser auf TikTok waren, weil wir dann wirklich so eine Shortform-Videostrategie entwickeln konnten für alle Plattformen und wir waren dann die Ersten auf Instagram Reels und YouTube Shorts. Also wir haben irgendwie ein Jahr lang YouTube Shorts gepostet, ohne dass ich da viel tat, weil sozusagen das muss ja dann immer erst beim Nutzer auch ankommen, selbst wenn die Plattform das dann pusht oder und sagt, ja, wir haben jetzt auch YouTube Shorts, heißt das noch nicht, dass die Nutzer das sofort sehen wollen. Also eine Weile lang tat sich da nichts und dann sind unsere YouTube Shorts total abgehoben, dass wir dann halt auch Millionen Views haben. Und ähnlich jetzt bei Instagram Reels und Facebook Reels. Insofern für uns hat es sich halt total ausgezahlt, dass wir so früh dabei waren und dann sozusagen wir uns da auch gleich umstellen konnten, dass die anderen Plattformen jetzt alle TikTok so kopieren. Und genau, also das hast du ja gesagt, kennt man auch von Snapchat Stories und so weiter. Immer wenn eine Plattform mit irgendwas erfolgreich ist, dann gucken natürlich die anderen Plattformen so, wie sie da aufspringen können auf den Zug.
Hast du das Gefühl, dass diese Plattformen das in irgendeiner Art und Weise auch belohnen, wenn man sozusagen in der Phase viel Content produziert, in der vielleicht es beim Nutzer noch nicht so angekommen ist, also dass das sich rentiert?
Ja, also es ist ganz interessant zu beobachten, weil es immer so Auf- und Abschwankungen geht. Als wir damals so früh mit Instagram Reels eingestiegen sind, hatten wir das Gefühl, dass das total gepusht wurde, weil wir da sehr schnell dann auch unsere Millionen Views hatten. Andererseits hast du jetzt in den letzten Monaten bei Facebook Reels gesehen, dass die Plattform total auf Reels setzt, die Nutzer aber noch nicht so hinterherkommen. Also ich glaube, klar, die Plattformen können dann auch immer durch den Algorithmus pushen, aber die Nutzer machen im Endeffekt, was sie wollen und lassen sich dann auch ihr Verhalten von den Plattformen nicht vorschreiben. Insofern ist das immer ganz interessant zu sehen, wie es dann zu Algorithmusänderungen kommt und wie die das versuchen auch zu pushen und ob das dann wie das dann beim Nutzer ankommt. So.
Ja, zumindest, glaube ich, geht das sehr viel langsamer, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der Algorithmus das pusht und dann wird sofort angenommen, sondern wahrscheinlich, wenn jetzt der Algorithmus eine bestimmte Art Content ein halbes Jahr lang in die Köpfe reindrückt, ich glaube, dann könnte das schon sein, dass das irgendwie auch so ein bisschen das Nutzerverhalten, oder das ist ja auch nachgewiesen, dass sich das Nutzerverhalten natürlich irgendwann auch an den Algorithmus anpasst, aber ich könnte mir das vorstellen, dass das in der Auswertung so schwer ist. Und ich meine, gerade bei TikTok und also hauptsächlich bei TikTok kriege ich das mit von Bekannten und so, dass es teilweise auch ganz schwer nachzuvollziehen ist, warum gewisse Dinge gut funktionieren und warum gewisse Dinge nicht gut funktionieren. Geht dir das auch so oder inwiefern geht dir das so? Also wie kannst du einschätzen, ob was, was du machst, erfolgreich sein wird oder nicht?
Also hinterher ist man natürlich immer schlau, aber wenn man sich das anguckt und ehrlich ist, weiß man meistens, warum ein Video nicht so gut gelaufen ist. Ich mag das auch mal nicht, wenn bei uns in der Deutschen Welle Menschen das Wort Glück, ja, da haben wir ja Glück. Also wenn dann Kollegen erfolgreich waren bei einem Channel mit einem Video, gibt es dann Kollegen, die sagen, ah, da haben wir ja Glück gehabt. Und dann sage ich immer, nein, das war kein Glück, das war Strategie. Und ich kann auch euch genau sagen, warum. Weil klar, also ein bisschen Glück ist immer dabei, dass jetzt das eine dann gerade viral geht, aber ein schlechtes Video wird jetzt nicht viral gehen. Und wenn man sich selbstkritisch seine, in Anführungsstrichen, schlechteren Videos anguckt, dann weiß man auch immer mal, also nicht immer, aber oft, warum es nicht funktioniert hat. Also entweder hast du an deiner Nische vorbeigesendet oder das Storytelling war nicht on point. Also ich glaube, es gibt immer Gründe, also es wird natürlich auch in der TikTok-Community viel diskutiert mit dem schönen Wort Shadowband. Jeder glaubt dann immer, dass er Shadowband sei und dann gibt es ganz viele TikTok-Experten, die dir erklären, wie du rausfinden kannst, dass du Shadowband bist, nämlich dass du in den Analytics guckst, ob wie viel Prozent der Views von der For You-Page kommen und wenn da keine kommen, dann bist du Shadowband und so weiter. Aber TikTok selber sagt natürlich, sowas gibt es nicht wie Shadowban. Klar, würden sie auch sagen. Ja, also aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, wenn man sich selbstkritisch dann seine nicht funktionierenden Videos anguckt, dann trotzdem einfach oft sagen, warum es nicht funktioniert hat.
Ja,
Aber
also, ja,
was du
sorry.
meintest, TikTok hat ja mal versucht, irgendwie diese 10-Minuten-Videos zu pushen, so oder lange Videos oder 3 Minuten. Und das kam bei den Nutzern nicht an. Ne? Das wollten die Nutzer nicht. Also da sieht man auch so, selbst wenn eine Plattform jetzt auf eine Funktion so setzt, das heißt halt wirklich nicht, also man kann dem Nutzer das dann auch nicht, den Nutzerinnen das dann auch nicht immer diktieren. So.
Ja, ich frage mich das halt, weil gerade so in dieser Marketingwelt und in der auch so ne, viele Agenturen, die vielleicht das auch irgendwie anbieten, die verkaufen natürlich oft, dass sie sozusagen nicht nur sagen können, warum etwas nicht funktioniert, sondern auch sehr klar sagen können, wenn du das so und so machst, dann funktioniert es. Und da frage ich mich einfach oft, wie vorhersehbar das wirklich ist oder ob es nicht tatsächlich auch immer ein bisschen. Also, ne, wenn wir jetzt diese offensichtlichen Barrieren wie du redest erstmal 2 Minuten um heißen Brei und kommst erst zur Sache oder es ist schlecht produziert, der Ton ist schlecht, das Bild ist vielleicht irgendwie schlecht. Wenn man das alles mal abzieht, also sagt, okay, so den Formfaktor erfüllt man, das ist grundsätzlich auch ein okayes Storytelling, du hast irgendwie, du hookst die Leute schnell, aber auch dann kann es ja einfach sein, dass ein Video floppt. Also das ist einfach, ich glaube, bei TikTok ist doch so, das geht doch so Stufen durch. Das wird erstmal so einer gewissen Audience gezeigt, geguckt, wie interagieren die damit. Wenn es da einen gewissen Schwellwert erreicht, wird es höher gestuft und so weiter. Also das ist meine letzte Info, ob das noch so ist,
Genau.
weiß ich nicht. Ja.
Genau, also der Algorithmus ist immer noch contentbasiert im Gegensatz zu den statusbasierten auf Instagram oder Facebook, obwohl die das im Moment auch versuchen zu ändern. Das heißt also, auf Facebook habe ich immer noch garantierte Views, wenn ich irgendwie ein paar hunderttausend Follower habe, dann komme ich auf jeden Fall immer auf 20, 30, 40.000 Views. So, das ist so der Grundsatz, über den du, das ist eben, weil der Algorithmus statusbasiert ist. Das heißt, dir werden im Feed Videos angezeigt von Accounts, die du followst, immer noch mehr, obwohl sie es jetzt gerade umstellen. Und auf TikTok ist halt in dem Sinne brutal, dass du halt sehr viele Follower haben kannst, aber trotzdem nur ein paar tausend Views. Weil der Algorithmus contentbasiert ist und wenn das Video in Anführungsstrichen nicht gut ist und gut heißt jetzt keinen sozusagen Nutzwert für die Nutzerinnen hat, dann wird es sozusagen abgestraft, indem, wie du gesagt hast, so die erste kleine Gruppe interagiert damit und sagt so, was ist das, scroll weiter, dann wird es halt den anderen nicht angezeigt. So, ne?
Okay, ja gut, das macht Sinn. Und ich meine, also das ist ja auch das, was viele gut an dieser Plattform finden, dass du eben nicht mehr davon abhängig bist, wie viel du zum Beispiel auch auf die Plattform mitbringst. Also es gibt ja auch viele Creator oder irgendwie InfluencerInnen, die kommen von Instagram, haben eine große Community und auf TikTok bildet sich das einfach nicht ab, weil die vielleicht einfach den Content da nicht verstehen. Und das ist ja dann auf, also TikTok hat ja nochmal so eine ganz eigene Art auch des Humors, des, was ist gerade, was wird gerade besprochen, was wird gerade irgendwie nicht besprochen und so. Jetzt hast du ja aber auch einen guten Vergleich darüber, wie ein Kanal sich entwickelt, der an eine Person gebunden ist, nämlich deinen eigenen, wo ja eigentlich immer du zu sehen bist und ja auch immer sehr wiedererkennbar. Ich glaube, du hast immer eine rote Jacke an, dann, ne?
Das ist also ich habe immer irgendwas Rotes an, das ist sozusagen mein Branding mittlerweile. Genau. Und ich mache nie drin Videos, sondern habe meine verschiedenen Locations in Berlin, wo ich dann stehe. Also das ist auch so, was meine Follower in mir sagen, dass sie halt auf der For You-Page gleich erkennen, dass ich das bin und das ist halt...
Genau.
Oder nicht unbedingt, also mir passiert es auch oft, wenn mich Leute so auf der Straße ansprechen, dass sie dann sagen, oh, ich sehe alle deine Videos, ich folge dir so und so und dann immer, wenn ich Leute treffe, sage ich, ach, dann folge ich dir zurück, so, ne, das ist immer so mein Community-Building dann und oft sehe ich dann, siehst du ja, wenn du dann aufs Profil gehst, ne, dann will ich denen sozusagen zurückfolgen und dann sehe ich, die folgen mir gar nicht. Die denken nur, dass sie mir folgen, weil auf TikTok du den Leuten im Grunde ja gar nicht folgen musst, weil du es immer, wenn du immer die Videos guckst und mit denen interagierst, dann landen die auf deiner For You-Page. Und deswegen, ist es trotzdem, glaube ich, wichtig, dieses Branding und den Wiedererkennungswert, dass eben, wenn die Leute dir nicht folgen, dass sie dann sofort sehen, dass du das bist. So.
Ja.
Und ja.
Okay, bevor ich die andere Frage zu Ende stelle, kurze Zwischenfrage, weil du es gerade gesagt hast mit diesem, Leute denken, sie folgen einem, sie interagieren regelmäßig mit dem Content, sie tun es aber gar nicht. Und ich glaube, das ist jetzt so ein, das, wir können jetzt so einen Schnipsel produzieren, der allen Social Media ManagerInnen auf dieser Welt bei Gesprächen mit ihren Vorgesetzten helfen kann. ist es wichtig für ein Unternehmen, eine Marke, eine Redaktion, irgendeine Form, sind die Follower auf TikTok entscheidend? Ist es wichtig, was da für eine Zahl steht?
Es ist auch wichtig, aber es sind andere Dinge auch wichtig, weil es ist beides wichtig. Ne? Ich gucke bei Accounts immer darauf, wie viel Follower die haben und wie viel Views und wie die Engagement Rate ist, weil du es oft siehst, dass Leute viele Follower haben, weil sie vielleicht ein virales Video hatten oder so, irgendwie da Follower generiert haben und dann siehst du aber, dass jemand eine halbe Million Views, halbe Million Follower, aber irgendwie 5000 Views pro Video so, ne? Und das sollte natürlich nicht sein, dann stimmt irgendwas mit dem Content nicht. Und das siehst du aber eben oft, weil du durch ein paar Videos die Follower kriegen kannst und dann produzierst du aber nicht den Content, den die Menschen sehen wollen. Insofern, also klar, ich spreche auch immer oft mit der Followerzahl, weil das halt auch so schwer, also so leicht verständlich ist für alle, wenn ich sage, ja, ich habe 200.000 Follower, dann sind alle so, ah, okay, das ist ja schon seriös, so ein wichtiger Account. Aber eigentlich müsste ich sagen, ich habe so und so viele Views im Monat.
Genau, ja.
Ja, weil, aber wenn ich jetzt nur Views hätte und keine und geringe Zahl an Follower, dann müsste ich mich auch fragen, was ich falsch mache, dass ich die Views nicht in Follower umwandeln kann. Deswegen, also es ist, kann jetzt nicht sagen, dass Follower gar nicht wichtig sind auf TikTok.
Okay.
Weil du willst ja trotzdem die Community haben. Und also man sieht das oft, wenn die Zahl der Views hoch sind, aber nicht der Follower, liegt das oft daran, dass die Leute ganz verschiedene Trends mitmachen und da vielleicht bei den Trends gut sind, aber du siehst nicht auf den einen Blick als Nutzer, warum ich da eine Kaufentscheidung in Anführungsstrichen fällen sollte. Also was kriege ich von dem Account? Deswegen ist Original Content, also nicht diese Trends unbedingt, sondern wirklich ich mache was und spreche in die Kamera, ist eigentlich wichtiger, um Follower zu generieren.
Okay, verstehe. Also genau, die Trends, die können irgendwie helfen, irgendwie in dem großen...
Sichtbarkeit, ja.
Genau, Sichtbarkeit da irgendwie aufzufallen, aber letztlich, die Leute bleiben wegen dem, was man regelmäßig macht. Und um das sozusagen einmal für mich zusammenzufassen, es ist, also das Verhältnis zwischen Views und Follower sollte irgendwie ausgewogen sein. Also wenn das eine stark überwiegt, ist nicht gut. Wenn das andere stark überwiegt, deutet das auch darauf, also das heißt, nicht gut ist zu werten, aber dann deutet das darauf hin, dass vielleicht mit dem Content irgendwas nicht so ist, wie es sein könnte. Und ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Food-Account hast, wo es nur um Kochen und so geht und du hast da 2000 Leute und du hast auf jedem Video, das ist jetzt utopisch, ne, aber genau 2000 Views und das sind immer dieselben Leute, die das gucken, ist das vielleicht ja sehr viel mehr wert, als zu sagen, du hast 20.000 Leute und 100 Leute gucken es so. Dann hast du vielleicht irgendwie da die falschen Leute abgegriffen.
Genau, ne? Ja.
Okay, ja, verstehe. Dann zurück zur eigentlichen Frage, das Thema Format versus Person. So, da kam ich ja ursprünglich her. Genau, macht nichts, das ist ja ein Podcast, das ist ja schlimm, man kann einfach rumlabern. Du hast ja deinen privaten Account, der ist an deine Person gebunden. Bei der Deutschen Welle könnte ich mir vorstellen, geht es weniger jetzt um die Einzelperson, sondern da kommt ja eher über Formate und über Inhalte vor allen Dingen. Was glaubst du, funktioniert besser, wenn man das so sagen kann? Vielleicht die Frage anders gestellt. Was funktioniert in welchem Maße?
Also beide Accounts funktionieren eigentlich sehr ähnlich, weil du hast recht, bei meinem Account ist es halt nur mich als Face, aber bei unserem Deutsche Welle Account haben wir eben eine Handvoll von Creatoren als Gesicht. Und das ist schon wichtig, gerade, also Berlin Fresh ist ein Lifestyle-Account, wo wir eben sozusagen, geht es da in Berlin, aber Berlin als Beispiel für ein freies und liberales Deutschland und freies und liberales Europa. Und wir wollen so zeigen, wie junge Menschen eben in so einer Metropole, die auch so ein bisschen als Sehnsuchtsort und in die Welt gilt, leben. Also es ist lifestyleig, während ich sozusagen News mache auf meinem Account. Und gerade bei Lifestyle ist es eben auch wichtig, dass du immer ein Gesicht, also dass du mit dem Creator-Gesicht anfängst und so. Ne? Das heißt, die Nutzer sind nicht an einzelnen Creator gebunden, aber an sozusagen eine Handvoll oder dieses zumindest reportermäßige, ich berichte hier meine Geschichte, meine Berlin-Geschichte. Und bei mir ist es so, dass die Leute schon an mich gebunden sind, aber vor allen Dingen auch an das Thema. Also das merke ich immer, wenn ich meine Nische News über Deutschland und so weiter verlasse, weil dadurch, dass es ein privater Account ist und ich alles in meiner Freizeit mache, möchte ich natürlich auch manchmal, wenn ich irgendwie eine schöne Reise mache, irgendwie surfen auf Fuerteventura oder so, mache ich dann mal so ein kleines Video und das interessiert halt keinen. Ne? Das will dann keiner sehen.
Oh, frustriert.
Niemand will Johanna auf Fuerteventura surfen sehen. Niemand will 3 Tipps, was man in Rom machen kann, von mir sehen, weil das ist nicht meine Nische. Meine Nische ist News. Und insofern ist es, ja, es ist personengebunden, aber ich kann jetzt nicht einfach anfangen zu kochen oder so. Also es ist themengebunden und sobald ich was anderes mache, sind die Views gering und kommen tatsächlich in den Kommentaren auch die Fragen so, ja, wie, du bist jetzt in Rom, wann kommst du denn wieder und was ist jetzt mit meinen News aus Berlin und so. Also daher ist es bei mir, dadurch, dass ich eben dieses beste Thema News habe, ist es auch sehr themengebunden. Was mir aber auch gefällt, also was es auch gut ist, das ist für mich ja auch dieses Journalistische. Ich möchte ja auch gar nicht, also ich kriege wenig, ich habe Glück, weil ich wenig Hate kriege in dem Sinne, also höchstens mal fürs Thema, wenn ich ein paar Millionen Views auf einem Video habe und das dann in so Ecken viral geht, dann kriege ich vielleicht manchmal so Nazi Germany oder so solche Kommentare. Aber ich kriege jetzt selten persönlichen Hate und das ist natürlich sehr erleichternd und gut, weil die Leute halt eher über das Thema debattieren und nicht über mich sozusagen als Person.
Das heißt, man könnte das, wenn man es ein bisschen blöd formuliert, sagen, dass du und deine Erscheinung auch so ein bisschen also nicht erscheint, deine Person ein bisschen das Gütesiegel auch für die Inhalte ist, zu sagen, ich weiß, Johanna macht immer irgendwie gute News, ich kann mich da gut informieren. Wenn ich Johanna sehe, und dann hast du ja auch gesagt, ne, das ist immer was Rotes an, immer draußen, dann weiß ich, dass der Inhalt vermutlich gut ist und richtig recherchiert ist und ich damit was anfangen kann. Also so kann man eigentlich den Personenbezug bei dir ein bisschen verstehen.
Genau, also ich kriege auch so die Kommentare so, you're my news channel and you're faster than Name von Konkurrent.
Aber das ist ein spannender Punkt, weil das stimmt, du bist natürlich super viel flexibler und schneller, weil du musst ja nicht noch durch irgendwelche Redaktionskonferenzen eine Themen aus, das machst ja alles du, das heißt, du bist ja immer schneller eigentlich, oder? Also was heißt immer, aber nee, du kannst schneller sein, sagen wir es mal so.
Ich kann schneller sein, aber ich habe natürlich auch einen Dayjob so, ne? Also ich filme abends und am Wochenende. Viel ist auch dann so Aktualität, was aussieht, wie, also was vorgeplante Aktualität ist. Ich weiß, der Bundestag stimmt nächste Woche über das und das Thema ab, dann stelle ich mich am Samstag schon hin und mache das. Also anders würde ich das gar nicht schaffen. Und ich mache dann meistens irgendwie samstags 4 Videos oder so, 4, 5 Videos auf Halde. Und insofern ist es, also ich kriege ich manchmal auch schon Kommentare, wieso hast du jetzt nicht über dieses Thema berichtet? Ne? Und dann, weil meine Community zum Teil nicht weiß oder versteht, dass das sozusagen mein Hobby ist, sondern die denken, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Und dann muss ich manchmal sagen, ja, sorry, also ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich hätte keine Zeit, ans Brandenburger Tor zu rennen, so, ne?
Ja, das ist natürlich auch eine Produktionshürde, die sich da nochmal oben drauf legt. Du kannst ja nicht schnell zu Hause was machen, sondern musst ja erstmal rausgehen und so, ne? Klar, das ist natürlich nochmal was, was ich glaube auch viele unterschätzen den Aufwand, der hinter einem TikTok steckt. Also man denkt ja so, ja gut, kurz Kamera ins Gesicht gehalten. Klar, also natürlich ist es irgendwie unterschiedlich, wie lange das braucht, aber ich glaube, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man das, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, dass wenn man guten Inhalt, also das habe ich, als ich damals noch für die Netzpiloten versucht habe, irgendwie TikTok zu machen, was mir extrem schwer gefallen ist, muss ich sagen, auch total unterschätzt, dass es eben nicht dieses, na, ich laber einfach irgendwie drauf los und dann kommt da schon was bei raus ist. Beziehungsweise das kann man dann machen, aber das merkt man halt auch qualitativ ganz schnell, ne, den Unterschied. Und deswegen mag ich Podcasts so, weil ich mich jetzt zwar auch vorbereite, aber ich muss nicht so on point sein. Weißt? Ich hab bei,
ja, du musst bei TikTok musst du natürlich durch die Kürze immer so on point sein, das stimmt. Und das Community Management, also ich bin bei mir besonders stolz darauf, dass ich halt so eine echte Community mir da erschaffen habe, wo ich sozusagen dann auch Meet and Greets mache und die Leute treffe und mit denen zum Teil auch Videos drehe und so, also eine wirklich aktive Community und wo ich auch aktive Follower kenne ich auch alle oder kenne ich nur vom Kommentieren und eigentlich den Anspruch habe, jede Frage zu beantworten, was jetzt leider nicht mehr so ganz klappt, gerade wenn ich irgendwie viral gehe und dann 1000 Kommentare zum Video kriege. Aber das ist wirklich dann immer, dass ich dann halt abends da noch sitze und die Kommentare beantworte und so viel wie möglich versuche zu beantworten oder dann mir so eine Liste mache. Also viel von dem Content generiert sich eben auch aus Fragen und dann sagen Leute, mach bitte mal ein Video dazu, mach mal ein Video dazu. Und dann sage ich so, yes, putting it on the list, please give me some time und so. Und dann mache ich sozusagen ein Response-Video zu einem Kommentar. So, ne?
Ja, ja.
Aber, also ich finde immer, also ich mache ja auch viele Workshops mit anderen Redaktionen, Newsrooms und so und helfe denen beim Aufbau von Social-Media-Kanälen. Und das ist immer dann ganz hilfreich, wenn ich so auf meinen Account verweisen kann, weil viele denken dann immer so, oh ja, die kommt von der Deutschen Welle mit riesig vielen Leuten, riesiges Budget. Stimmt natürlich auch nicht in dem Sinne, aber ja, verglichen mit so kleineren Lokalredaktionen oder wie auch immer, sagen die dann, das können wir alles gar nicht, was ihr da macht, das können wir alles gar nicht so kopieren. Und dann sage ich immer, ja, aber guckt mich an und so. Es geht auch, dass du alleine mit dem Selfie-Stick losziehst und das alleine machst. So. Und das ist dann immer ganz aufmunternd so. Und gerade für uns Journalisten ist ja das Schöne bei TikTok, dass alles, was wir können als Journalisten und auf anderen Plattformen schon gelernt haben und umgesetzt haben, sei es Print, sei es TV, das alles funktioniert eben auch auf TikTok. Also gute Recherche, gutes Storytelling, Reporting vor Ort, das sind halt unsere Stärken. Und deswegen finde ich eigentlich, haben Journalisten einen sehr großen Vorteil auf TikTok, weil sie das alles schon können.
Ja, und ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir da im Vorgespräch drüber gesprochen haben, aber das sich kurz fassen können, ist ja auch etwas, was man im Journalismus irgendwie oft ja lernen muss. Also auch,
genau.
hat man ja nicht immer unbegrenzt Platz, so wenn man es jetzt mal ganz blöd sagt. Und auch da gibt es ja vielleicht eine Limitierung, was die Worte angeht. Und das ist natürlich auch eine übertragbare Fertigkeit. Finde ich aber gut, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich viele, gerade JournalistInnen, dahinter so ein bisschen verstecken zu sagen, naja, das ist ja nicht geeignet für die Art Inhalt, die wir machen und so. Würdest du denn sagen, also du hast ja gerade gesagt, im Grunde die journalistischen Tugenden, die sich ja doof gesagt damit übersetzen lassen, gute, wohl recherchierte, gut zusammengefasste Inhalte, sind die prädestiniert für TikTok oder ist es Arbeit, dieses Journalistische in TikTok reinzubekommen? Weil das war so, als ich mich damit beschäftigt, ist auch schon ein bisschen her, war das immer so, oder ist ja auch bei vielen, da habe ich das Gefühl, immer noch so ein bisschen die Schwierigkeit zu sagen, wir haben Inhalte, wie kriegen wir die jetzt auf TikTok? Und ist das der richtige Ansatz oder sollte man es vielleicht direkt anders denken?
Ja, also wir sprechen bei der Deutschen Welle jetzt in unserer Hauptabteilung eigentlich nur noch von Shortform-Video-Content, weil wir ein TikTok ist, ein Instagram Reel ist, ein YouTube Short und so weiter. Mhm. Und das heißt, ich glaube, wir müssen einfach dieses Shortform-Video-Storytelling lernen als Journalisten. Und dann können wir es auch auf jeder Plattform, die das macht, anwenden. Und da hast du natürlich völlig recht, das muss man erst lernen. Deswegen mache ich auch wirklich Shortform-Video Storytelling-Workshops, weil erstmal dieses, dass du diesen Hook brauchst, diesen ersten Satz, diesen Thumbstopper, der dich vom Scrollen abhält, das müssen viele erst lernen, dass man eben nicht irgendwie das Thema, also dass man nicht irgendwie ein Intro macht oder das Thema auf das Thema zuleitet oder so, sondern dass man eigentlich mit dem besten Satz anfängt und dann sofort sagt, was ist mein Value, was kriegen die NutzerInnen, die dranbleiben jetzt von dem Video, ne? Und immer so, here's why, here's how, let me explain oder so, ne? Und dass man dann sofort weiß, okay, hier erfahre ich das und das und deswegen bleibe ich dran. Und das muss man, das ist vielleicht anders als auf anderen Plattformen, obwohl ich immer sage, ich habe eben lange Online-Zeitung Texte gemacht, das ist halt wie der Teaser, wo du so, hey, das klingt aber interessant, lass mal draufklicken auf den Artikel, so, ne? So ähnlich ist es halt mit dem Thumbstopper und mit der Erklärung, was kriege ich von dem Video, so.
Thumbstopper, genau, weil das, finde ich, ist ein schönes Wort, weil es ist ja, ne, also für die Leute, die, für die drei Leute, die hier zuhören, die vielleicht noch nie auf TikTok oder Reels waren, ne, also das, ich kenne das ja von mir selber auch und ich dachte immer, ja, ich habe Bock auf guten Inhalt. Nee, ganz oft scroll ich halt auch einfach weiter und denke, ja, es dauert mir zu lange, geht mir nicht schnell genug, so passiert nicht genug in der ersten Sekunde. Was man ja irgendwie auch, also wo man ja auch sagen kann, eigentlich schade, weil da entgeht mir bestimmt oft guter Inhalt, der dann vielleicht noch kommen würde in ab Sekunde 15, so, aber da bin ich halt schon wieder weg und sag, ich habe irgendwie keine Lust mehr.
Also das haben wir auch immer so viel, also jetzt auf unserem Deutsche Welle Berlin Fresh Account machen wir eben auch viel mit Skits. Das ist ja diese TikTok-Language, dass du in Skits Sachen erklärst und Informationen transportierst. Und was sozusagen dann auch lustig sein kann oder aber auch nicht muss, aber kann. Und da gehen wir natürlich auch mal total hart an die Skripts ran. Und dann sage ich immer, wenn man das nicht sofort versteht, also wenn man einmal eine extra Sekunde irgendwie nachdenken muss, so, wie hat er das jetzt gemeint und so, dann ist man halt raus. Und dann ist man nicht so, okay, ich habe es nicht verstanden, ich bleibe jetzt nochmal dran, sondern ich habe es nicht verstanden, ist mir zu kompliziert, scroll weiter, so, ne? Du musst alles, du musst es sofort verstehen, so.
Fällt dir das manchmal, also schwer im Sinne von, vermisst du die Möglichkeit, das nicht immer so krass tun zu müssen? Nicht so on point sein zu müssen? Oder ist das auch genau das, was dir Spaß macht? Weil also mir zum Beispiel würde das nicht gefallen auf Dauer. Also ich meine, mit einem Podcast sollte man auch, das fällt mir auch schwer, in den ersten 2 Minuten sehr on point sein und sagen, ne, sofort die Leute abholen, nicht erst rumlabern. Aber ich finde das schön, ein bisschen Zeit zu haben, Sachen vielleicht zu erklären.
Ich weiß nicht, diese Frage stellt sich irgendwie gar nicht. Ich denke halt immer so von den NutzerInnen her und wie wollen die es haben und wie kann ich das rüberbringen und
Und wo liegt der Spaß in dem Ganzen für dich? Also ich nehme an, dir macht es Spaß, weil du machst es ja auch privat, also dann sonst wäre das fürs Privatleben irgendwie doof. was daran macht dir Spaß? Also ist es, nee, ich lass die Frage so, was daran macht dir Spaß? Punkt.
Also bei meiner Arbeit bei der Deutschen Welle ist es natürlich so, dass die Zusammenarbeit im Team irgendwie total toll ist und wenn wir so brainstormen und dann hat einer irgendeine irre Idee und dann der nächste dann, okay, so könnten wir es umsetzen und so. Mhm. Und wenn es dann tatsächlich klappt, ist das natürlich toll so. Mhm. Und klar, wenn es dann auch erfolgreich ist mit Views und Interaktion. Und bei mir ist es, bei meinem privaten Account ist es ähnlich so. Also ich habe schon manchmal Tage, wo ich so denke, was tue ich mir das alles an? Das ist hier wie ein Zweitjob. Und dann habe ich Freunde, die sagen, ja, aber du wirst ja nicht mal für bezahlt. So, was soll das alles? Mhm. Aber die Community ist halt so stark. Und dann, also wenn ich Leute wirklich auf der Straße, die mich ansprechen und sagen, hey, du hast mir total geholfen. Ich bin gerade nach Berlin gezogen und ich verstehe das alles nicht und so. Und oder in den Kommentaren, wenn die so sagen, irgendwie, thanks for all your help und you're my only news source und so, dann ist es natürlich schon einfach toll so. Und ich lerne einfach auch Leute kennen, die ich, dadurch, dass ich mich mit vielen Leuten aus der Community auch treffe, lerne ich wirklich Leute kennen, die ich sonst, denen ich nie über den Weg laufen würde. Das sind alles irgendwie total interessante, sprechen alle mehrere Sprachen, können alle irgendwelche unglaublichen Dinge, sind irgendwie, I don't know, 24. Da treffe ich so viele interessante Leute. Also das ist echt so eine mega Horizonterweiterung, so die ich sonst wirklich einfach nicht treffen würde.
Okay, verstehe. Also das heißt, der Spaß liegt auch nicht nur in der Produktion des Contents, sondern da spielen ganz viele Faktoren rein, könnte man sagen. Also
genau.
Community. Okay, ja, verstehe, weil das zum Beispiel, ich dachte früher immer, ich bin jemand, der sowas gerne macht, aber eigentlich bin ich zum Beispiel nur jemand, der sich gerne selber reden hört und daran irgendwie Spaß hat. Und deswegen habe ich dann für mich irgendwann festgestellt, ich bin einfach nicht geeignet für Social Media, weil ich komme nicht gerne auf den Punkt. Ich mag das rumreden, aber ich verstehe sozusagen, okay, wenn natürlich dann was zurückkommt in irgendeiner Art und Weise und da noch andere Dinge mit reinspielen, dann kann das natürlich auch beflügelnd sein. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine gute Frage aus der oder wo dann aus der Antwort sich vielleicht irgendwie auch Unternehmen was rausziehen können, ob das jetzt Medienunternehmen sind oder andere Unternehmen, ist es denn, oder würdest du sagen, wie wichtig ist das, dass die Personen, die an der Betreuung von TikTok-Kanälen beteiligt sind, dass die da wirklich intrinsischen Spaß dran haben?
Also ich würde sagen, total wichtig, weil TikTok ist ja auch so authentisch sein, authentisch rüberkommen. Und das sieht ja auch bei Unternehmensaccounts, also so gute, also es gibt ja Beispiele auf TikTok für große Unternehmen, die es einfach sehr schlecht machen, so, ne? Mhm. Und dann gibt es Unternehmen, die es sehr gut machen und die es sehr gut machen, hat man immer das Gefühl, die haben halt einfach so ein paar Leute eingestellt, die so sehr viel Humor haben und TikTok verrückt sind und so. Und das siehst du dann auch immer an den Kommentaren, wenn es gibt ja auch, also die Kommentarfunktion ist ja auf TikTok total wichtig, da spielen sich dann ja ganze Unterdebatten in den Kommentaren ab. Oder manche Leute, ich auch, gucken sich Videos an, gehen dann sofort zu den Kommentaren und lesen, was die Leute da alles schreiben oder so. Mhm. Siehst du auch mal so, came here for the comments oder so. Und dann machen sich halt gute Unternehmensaccounten Spaß daran, besonders witzig und besonders schlau dann zu kommentieren auf anderen Videos so und dann so einen kleinen Battle untereinander da noch zu haben und so. Und ich glaube, das ist total wichtig.
Glaube ich nämlich auch. Also weil ich finde, man merkt total, wenn sozusagen irgendjemand entschieden hat, wir müssen jetzt auch TikTok machen und dann wird dafür jemand so abgestellt und dann wird das so erfüllt wie so eine, ja, wir haben so eine Routine und machen das jetzt regelmäßig und so machst du das und das sieht man halt immer total. Aber ich finde auch, dass oft sind die Kommentare fast schon lustiger als das Video, beziehungsweise das Video hat ja oft eine Pointe und dann kommen in den Kommentaren halt noch 15 weitere Pointen und man findet immer noch einen neuen, also ja, die Kommentarspalte auf TikTok, Kommentarspalte, ey, wie alt bin ich? Die Kommentare auf TikTok, Kommentarspalte ist noch so ein Überbleibsel hier von so Blogs an der Seite immer dieses.
Ja, und du hast halt so eine starke Community. Also ich kenne jetzt alle, die in meiner Nische, sowohl in meiner Johanna News Nische als auch in meiner Deutschen Welle Nische TikToks machen und in Deutschland sitzen oder so. Die kenne ich halt alle und man kennt sich untereinander und man trifft sich auch mal und man macht mal was zusammen und die Community ist einfach ganz stark und meine NutzerInnen kennen dann auch wieder die und so. Und sagen dann, wenn ich so eine Kollaboration mit denen mache, sagen sie, ja, toll, ihr beiden zusammen, meine Lieblings-
cool.
oder so. Also ja. Es ist halt einfach so eine total starke Community auf TikTok. So.
Ja, das klingt sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, dass wir damit auch dem inhaltlichen Part einen Deckel aufsetzen können. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie TikTok für journalistische Inhalte funktioniert. Ich habe auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl jetzt dafür bekommen, wie du so an deine Inhalte rangehst, sowohl für deinen privaten als auch für die Deutsche Welle-Account. Und wie man irgendwie über diese Art Content, Vertical Video Content, hattest du ja, glaube ich, gesagt, nennt man es.
Shortform Video Content.
Shortform, ja.
Sagen wir, stimmt. Und gehen dann immer davon aus, dass es Vertical ist, ja.
Okay, ja, stimmt. Ja, ich bin irgendwie aus.
Kann jeder nennen, wie er mag.
Nee, du hast schon recht, weil Vertical Video war vor 4 Jahren so, dass man sagt, Vertical Video ist jetzt, glaube ich, das neue Ding, aber das haben wir jetzt da etabliert, dass das wohl schon so ist. Aber auf jeden Fall haben wir, glaube ich, oder hoffe ich, dass, also ich hab's und ich hoffe, dass es den HörerInnen genauso geht, ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, wie man darüber so nachdenkt und wie man auch irgendwie sich so darüber Gedanken machen kann, was da vielleicht möglich ist, was man vielleicht selber machen möchte. Wir haben gelernt, dass Original Content extrem wichtig ist, auch so ein bisschen die Interpretation von Views und Followern und auch einfach, glaube ich, so ein bisschen, warum das Spaß machen kann oder was daran Spaß machen kann. Und bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, würde ich dich gerne in unsere Podcast-Kategorien einladen. Und eine der Kategorien, die habe ich eine Weile nicht gemacht, aber ich finde sie ganz gut ab und zu mal wieder rauszuholen, ist der Tech-Changer. Also gibt es in deinem Leben irgendeine Innovation, die irgendwann gekommen ist, die für dich sehr grundlegend verändert hat, wie du etwas tust, wie du über irgendwas nachdenkst oder ja, die einfach ein Einschnitt in deinem Leben war?
Also für mich ist beim TikTok-Film eben total wichtig, dass es jetzt die Wireless-Mikros, Ansteckmikros gibt. Ne? Das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, aber früher, ich kenne es noch von ein paar Jahren, hast du halt immer mit diesen, darf ich jetzt die Marke sagen, diesen teuren Sennheiser-Dingern gedreht, wo du dann halt die Frequenz einstellen musstest, auspegeln und du konntest es halt in deine Kamera stecken, also in deine nicht in dein Handy, sondern in deine Kamera. Und wenn du es dann aber ins Smartphone stecken wolltest, brauchst du gleich irgendwelche X-Adapter und war alles schwierig und so. Und das war für mich halt echt so ein Riesen-Change, dass vor ein paar Jahren dann diese super simplen Wireless-Ansteckmikros, die du wirklich direkt ins Handy, du musst keine Frequenz, du musst nicht auspegeln und du hast trotzdem denselben Effekt, dass du 10 Meter weiter stehen kannst auf einer Demo, sag ich jetzt mal. Und trotzdem irgendwie noch gut klingst und so. Und das ist natürlich total, hat die Videoproduktion gerade so für TikTok natürlich, macht das sehr viel einfacher.
Ja, das ist eine sehr coole.
Und ohne die, ich habe die auch immer in meiner Handtasche, weil ich ja nie weiß, wann ich loslegen muss und so. Die haben jetzt auch schon alles mitgemacht und waren auch schon im Regen und so. Ich glaube, bald muss ich da auch neu kaufen, aber das ist sozusagen für mich unerlässlich.
Das sind diese Rode von Rode.
Ja, ich wollte jetzt nicht Rode sagen, weil ich möchte ja nicht viel Markenwerbung machen. Aber also es gibt auch andere Marken, die sicher auch gut funktionieren.
Ja, so. Wir haben ja auch schon Sennheiser genannt, Shure, alles, was es bei Thomann gibt, um einfach das Markenspektrum ein bisschen zu erweitern. Wir sind hier ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, dementsprechend können wir hier so viele Marken nennen, wie wir wollen und müssen da nicht darauf achten, dass wir alle
nennen. Ich muss trotzdem immer darauf achten, dass ich keine Marken nenne.
Echt, ist das so? Also weil du da arbeitest, musst du automatisch darauf achten, dass du keine nennst?
Also dass das so interpretiere ich halt mich und meinen Job, dass ich halt keinerlei Werbung für irgendwas mache und Empfehlung für irgendwas. Und deswegen monetarisiere ich ja auch meinen Account nicht und bin auch nicht Teil des Creator Funds oder so, sondern oberstes Gebot ist so die Neutralität.
Okay, krass. Ja, gut. Ich habe für mich dieses Gebot nicht. deswegen, falls ihr eine sehr konkrete Empfehlung wollt, welches Mikrofon ihr haben wollt, könnt ihr das. Das ist aber nur meine Empfehlung. Die ist
genau, da fragt doch einfach den Podcaster. Der kennt sich noch mit Mikros noch besser aus.
Genau, ja. Dann zweite Kategorie, die Empfehlung der Woche. Da geht es einfach darum, ich habe ja wirklich sehr unterschiedliche Gäste hier, die unterschiedliche Begeisterung haben, die sich mit unterschiedlichen Dingen beschäftigen, auch privat. Und von denen hole ich gerne eine Empfehlung ein. Ich versuche selbst auch immer eine zu geben, was nicht so leicht ist, wenn man so 3 Aufnahmen die Woche hat, aber das kriege ich hin. Gibt es für dich irgendeine Sache, die du unseren HörerInnen gerne empfehlen würdest, wo du sagst, das sollte man sich mal angucken, anschauen, hören, lesen? Whatever, also irgendwas, was du empfehlen möchtest.
Eine bestimmte Plattform oder bestimmte Kanäle.
Irgendwas, das kann ein Buch sein, das kann eine Serie sein, das kann wirklich irgendwas sein, was dich einfach irgendwie begeistert, wo du sagst, ey, das ist cool, so, das würde ich irgendwie Leuten empfehlen, das hat mich interessiert.
Also, ich würde sagen, so als Journalisten finde ich total spannend, dass wir mal so ein Auge auf Twitch werfen. Das machen, glaube ich, viele Kollegen noch nicht. Also da würde ich gerne sozusagen meine Finger dran kriegen, sozusagen, weil ich glaube, das ist für uns total als Journalisten einfach eine super Plattform und wo die viele noch nicht so im Auge haben. Aber ich habe ganz früher komme ich sozusagen aus dem politischen Talkshow-Geschäft bei NTV. Und das erinnert mich sehr daran. Und ich glaube, dass wir da, dass, again, wir als Journalisten, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, uns nicht von der Plattform abschrecken lassen sollen, weil wir genau da mit unseren Fähigkeiten, die wir eben auch auf anderen Plattformen erlernt haben, da auch wieder gut punkten können mit guter Recherche und Gesprächsführung und so weiter.
Ja, das finde ich eine schöne Empfehlung. Also Twitch, ich tue mich mit Twitch extrem schwer, weil ich das Gefühl habe, es muss irgendwie dann immer laufen, damit ich das, was dann irgendwie interessant wird, mitbekomme. Aber stimmt, gerade für Talk und Just Chatting ist ja einfach eine Riesenkategorie auf Twitch und das sind ja Talk-Formate.
Genau, jeglicher für dich wäre es eigentlich gut.
Ja, total, für mich wäre es eigentlich gut. Also auf der Produzierseite finde ich es auch total spannend, aber auf der Konsumentenseite finde ich es halt oft super langweilig. Und aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein persönliches Ding. Es ist ja, also die Nutzerzahlen, glaube ich, geben der Plattform mehr als recht. Und ich glaube auch, also es steht ja ein bisschen das Bedürfnis nach dem, was Fernsehen mal war, ne? Also dieser Lagerfeuereffekt plus der Chat, was ja einfach, also da ist es ja auch so, dass der Chat teilweise Minimum genauso wichtig ist wie der Stream, weil sich auch da die Leute untereinander kennen und du bist wieder hier und so, sowohl bei großen als auch bei kleinen Streamern. Finde ich eine schöne Empfehlung. Meine geht in eine ganz andere Richtung. Ich musste gerade auch so ein bisschen wühlen in meinem Gehirn, aber ich finde, man kann sich auf jeden Fall mal mit dem Omniverse beschäftigen. Das ist von Nvidia, das ist eigentlich ein Grafikkartenhersteller, so, daher kennt man die vielleicht. Und das ist im Grunde eine Plattform, eine Entwicklungsplattform für 3D-Inhalte, also wo du sehr nahtlos aus verschiedenen Programmen miteinander, was so ein bisschen diesen ganzen Prozess erleichtert. Und ich habe mich damit jetzt auch erst gerade so ein bisschen wieder beschäftigt, so um einfach mal reinzukommen. Und das finde ich irgendwie spannend. Also ist, glaube ich, nicht für jeden spannend, aber ich glaube, es gibt so ein bisschen Vorgeschmack, weil es einfach ein sehr mächtiges Werkzeug ist, um diesen ganzen 3D-Kram zu erweitern. Und der ganze 3D-Kram, Virtual Reality, Augmented Reality, große Anführungszeichen, die man jetzt nicht sehen kann, deswegen sage ich sie, Metaverse. Dafür, glaube ich, gibt das so einen kleinen Vorgeschmack, in welche Richtung das gehen kann. Und das fand ich irgendwie spannend.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend.
Ja, cool. Gut, dann haben wir aber, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden muss. Zumindest habe ich alles gesagt, was gesagt werden muss. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt.
Ja, mich überrascht. Ich dachte zuerst so als TikTokerin, eine Stunde ist lang, hat sich jetzt aber total kurz angefühlt. Und das hat mich jetzt doch erstaunt, aber ich könnte natürlich über TikTok noch stundenlang reden.
Genau, das ist immer das Ding. Ich könnte jetzt auch noch ewig weitermachen, aber genau, ja, aber ich finde auch, also das ist aber immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit schnell vergeht, dann war es irgendwie angenehm. Also es gibt auch Podcast-Aufnahmen, wo man zwischendrin denkt, das sind jetzt noch 20 Minuten übrig, was erzähle ich denn jetzt noch? Und das war aber heute nicht so.
Ich würde halt einfach sagen, jeder, der Content auf TikTok machen will oder als Journalist sagt, wir müssen auf die Plattform, dass er wirklich, also bei TikTok ist es so wichtig, dass du selber auf der Plattform unterwegs bist, ne? Dass du die Sprache kennst. Und da würde ich sagen, bevor du dir überlegst, dass du da einen Account aufmachst, musst du erstmal stundenlang jeden Tag zu Hause sitzen und TikTok gucken. Ja.
Absolut, weil die erste Woche TikTok ist nicht die Erfahrung, die man kriegt, wenn man es länger macht. Also ich habe TikTok relativ lange jetzt und am Anfang, klar, du kriegst ja irgendwas, weil die Plattform kennt dich ja noch nicht und das, ne, das verändert sich ja auch total. Also die Videos, die ich vor einem Jahr gesehen habe, waren, also unabhängig davon, dass sich ja generell die Sprache auch immer ein bisschen verändert, aber auch so von meinen Interessen, die ändern sich ja und das passt sich teilweise echt schnell an und gut an. Ja,
dass du einfach verstehst, wie entstehen Trends und wie gehen Sounds viral und warum und wie springen andere auf diese Trends auf und so.
Ja. Ja, glaube ich auch. Finde ich ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, also vielen Dank, Johanna, dass du da warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, auch du hattest irgendwie Spaß und ich weiß nicht, ob du jetzt was gelernt hast, aber hattest zumindest das Gefühl, ein gutes Gespräch zu führen.
Auf jeden Fall, danke dir.
Das freut mich zu hören. Ja, sehr gerne. Und an euch natürlich da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann könnt ihr die natürlich jederzeit stellen oder bei uns loswerden an techundtrara@netzpiloten.de oder über diverse andere Möglichkeiten findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, falls ihr den Podcast unterstützen wollt, sei noch gesagt, das könnt ihr tun, indem ihr uns folgt oder abonniert auf den entsprechenden Podcast-Plattform eurer Wahl. Und Bewertungen helfen tatsächlich auch immer. Natürlich freuen wir uns immer über sehr gute Bewertungen, aber auch eine schlechte Bewertung treibt die Bewertungsanzahl nach oben und das hilft hinsichtlich der Sichtbarkeit eines Podcasts. Deswegen werden wir darüber auch sehr froh. Und dann entlasse ich uns jetzt alle in den Tag und wünsche dir noch eine schöne Woche und euch auch.
Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.